Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jörg Zitzmann und du hörst den Podcast für Schutz und Sicherheit. Den Podcast für alle, die in der Sicherheitsbranche etwas erreichen wollen. Heute gibt es im Podcast für Schutz und Sicherheit Teil 2 des Interviews. Dazu viel Spaß. Ja. Dann ein Thema, was in unserer heutigen Zeit ein ganz wichtiges Thema ist, Social Engineering, Human Hacking. Viele Leute geben ja sehr offen bei sozialen Medien irgendwelche politischen Meinungen oder sonst irgendwas raus und sind da sehr blauäugig. Extrem krasser Fall von einem guten Bekannten von mir, die Mutter, hat übers Internet irgendjemand kennengelernt auf einem anderen Kontinent. Dann hat der Typ ihr eine E-Mail geschrieben, ich liebe dich. Daraufhin hat sie mir ganzes Geld hingeschickt, alles, was sie an Rente und Ersparen hatte, alles dem dorthin geschickt, weil angeblich die Mutter krank und die Schwester die Blinddarmoperation braucht und was weiß ich was. Natürlich nie wieder was gesehen, nie wieder was gehört von dem Typ. Ja, wie kann man sich denn da ein bisschen schützen?
Ja, diese Thematik begleitet mich schon seit der Polizeitätigkeit in der Schweiz. Es ist erstaunlich, wie viele Menschen sich durch solche E-Mails oder Telefonate oder WhatsApps oder SMS verleiten lassen, etwas zu tun. Deswegen dieses Kapitel Social Engineering und Human Hacking, Faktor Mensch ist immer zentral für die Sicherheit. Bei den Unternehmen kann man noch so eine gute IT-Security aufbauen, wenn der Mitarbeiter Informationen per E-Mail oder auch telefonisch rausgibt, dann an Täter, sage ich mal, bringt mir die ganze IT-Security gar nichts. Ich muss mir dessen bewusst sein, dass wenn ich Informationen von mir preisgebe, müssen die so aufgebaut sein, dass das eigentlich jedermann, also ich darf nur diese Informationen herausgeben, die jedermann wissen darf. Also an meinen Namen preisgeben, bei der Adresse, Geburtsdatum, habe ich Kinder, bin ich verheiratet, sieht das in meinen Augen schon wieder ein bisschen schwieriger aus. Also diese ganzen Posts auf Instagram oder Facebook, wo man sich aufhaltet, dass man in Urlaub fährt. Man darf, fängt es schon an. Poste ich jedes Mal auf Instagram oder Facebook, wenn ich in Urlaub fahre. Und das schnappt irgendwann jemand auf, weiß der genau, oh, der Hans Meier ist jetzt im Urlaub, dann Haus steht leer. Also für Einbrecher ein leichtes Ziel. Und genauso geht es auch darum, wenn es um vertrauliche Informationen geht. Wie wenn jetzt hier das Beispiel gebracht haben, jemand schickt mir eine E-Mail, ich brauche unbedingt Geld von einem anderen Kontinenten, weil meine Mutter krank ist oder. Und man sich einfach dessen nicht bewusst ist, dass das ein Täter oder ein Verbrecher sein könnte, sage ich mal, kommt es ganz schnell zu diesen Geldüberweisungen oder man schickt Nacktfotos, ist auch so eine Thematik, man wird dann erpresst durch irgendwelche Fotos, die man Unbekannten geschickt hat. Da geht es wirklich nur darum, dass man sich dessen bewusst wird, welche Informationen man von sich preisgibt an Fremde.
Gut, das Buch endet dann mit dem Kapitel 13. Vorbereitung ist fast alles. Sie schreiben Do's and Don'ts oder zum Beispiel in der Geschichte, dass man immer so ein, in Anführungszeichen, Dummy-Portemonnaie dabei haben soll, wenn ein Überfall ist, dass man eben dem, in Anführungszeichen, das vermeintlich echte gibt und das Hauptgeld ist dann irgendwo anders. Was sind denn da so die wichtigsten Punkte, auf die man achten sollte?
Der sogenannte Dummy-Portemonnaie oder Fake-Portemonnaie ist, finde ich, eine gute Sache. Das wird auch von vielen Sicherheitsexperten so geschult, gebrieft. Vor allem geht es da auch im Urlaub, wenn ich unterwegs bin und in einem Land, in dem es auch zu einem Raubdelikt kommen könnte, ist das eigentlich das Beste. Ich ergebe mich quasi dem Gegenüber, werfe mein Geld, mein Portemonnaie hin und renne weg. Das ist aus meiner Sicht die bessere Variante, wenn ich so ein Fake-Portemonnaie bei habe, als wenn ich mich dem einfach sonst ergeben muss und dann der mir alles abnimmt. Ganz klar geht es darum, wenn ich mich durchs Leben bewege, sind so ein bisschen diese Verhaltensregeln, dass ich einfach im Hier und Jetzt bin, ich bin fokussiert, das Sicherheitsbewusstsein ist ganz klar etwas, was vorhanden sein muss. Ich muss mich damit beschäftigen, welche Gefahren in meinem unmittelbaren Umfeld bestehen. Also wenn ich in Berlin Mitte wohne, ständig mit der S-Bahn fahre, muss ich mir dessen bewusst sein, dass es auch da zu Konflikten kommen kann, wie man leider immer wieder in den Medien sehen kann. Also es kommt da zu Übergriffen aus unerklärlichen Gründen, weil einfach ein paar Jugendliche oder auch Ältere sich witzig finden und Passanten angreifen. Einfach so. Und das muss man sich bewusst sein, dass man einfach mit dem Fokus auf die Umgebung, wenn sich Personen bewegen, wenn sich Fahrzeuge bewegen, auch da anfängt, ein gutes Standing zu bilden, dass man merkt, okay, da bewegt sich was, ich konzentriere mich jetzt kurz dahin und dass man diesen Gefahrenpunkten auch aus dem Weg gehen kann, dementsprechend. Was man aus meiner Sicht gar nicht tun darf, ist Alkohol und Drogen sowieso, einfach deshalb, wenn man zum Beispiel Alkohol und Betäubungsmittel zu sich nimmt, ist man nicht mehr in der Lage, auf eine Situation adäquat zu reagieren. Also Hemmschwelle fällt, die Wahrnehmung ist eingeschränkt und, und. Also ich bin immer wieder erstaunt, wenn man mal in einem Restaurant, auch in einer Bar sitzt, wie sich Leute, bös gesagt, betrinken, bis sie fast vom Stuhl fallen und dann aber nicht mehr mal gerade auslaufen können und eigentlich nichts mehr wahrnehmen. Und wenn das bei Frauen passiert, umso schlimmer, diese ganzen Sexualdelikte, die werden aus meiner Sicht vermeidbar. Also viele Sexualdelikte passieren ja, weil man zu viel Alkohol trinkt oder auch Betäubungsmittel konsumiert und sich mit den falschen Leuten dann abgibt. Was man nicht tun würde, wenn man keine Betäubungsmittel oder keinen Alkohol konsumiert hätte. Das sind so, ja, es ist vielleicht jetzt ein bisschen falsch oder ein bisschen böse ausgedrückt, dass man viele Delikte vermeiden könnte. Aber da bin ich ganz klar der Meinung, würde man sich sicherheitsbewusst verhalten und gewisse Regeln auch im Privaten, bei Feiern, im Club, auf dem Festival, einfach gewisse Regeln beibehalten, könnte man vieles vermeiden.
Ja, ich denke, über das Thema Alkohol, Drogen, da können wir 10 Podcast-Folgen machen. Problem ist halt, dass speziell Alkohol in Deutschland einfach dazugehört, in Anführungszeichen anerkannt ist, dass in der Gesellschaft normal ist, dass sich Leute massiv betrinken, aber es, wie gesagt, die Folgen, die Sie jetzt gerade geschildert haben, sind ja dann einfach möglich. So, letztes Kapitel zum Abschluss. Sie haben 4 Punkte. Erstens, jeder ist für seine Sicherheit selbst verantwortlich. Nicht nur für die Sicherheit, sondern für sein ganzes Leben. 2, die Welt ist kein Ponyhof. Stichwort Berlin-Mitte. 3, seien Sie entschlossen. Und 4, lassen Sie sich beraten. Und das ist nochmal ein Punkt, wo ich nochmal kurz mit Ihnen gern drüber sprechen möchte. Problem ist, draußen laufen ja sehr viele Leute rum, die behaupten, sie haben Ahnung, aber sie haben überhaupt keine Ahnung. Ich habe das mal erlebt, da hat einer angeboten für Schulkinder, die sollten dann, also was sie tun sollen, wenn sie am Heimweg von irgendeinem Mann angesprochen werden. Und hat also den Kindern, wollte der beibringen, dass die dem den Arm umdrehen, sondern dann den Mann auf den Boden drücken. Ja, und dann habe ich gesagt, wie soll das bitte funktionieren, wenn das Kind 40 Kilo wiegt und der Mann 100 Kilo, wie soll denn dann das 40 Kilo Kind den Mann, selbst wenn er den Griff könnte, da auf den Boden drücken? Und also völliger Schwachsinn. Wie kenne ich denn jetzt jemanden, der wirklich Ahnung hat, der mich beraten kann?
Ja, das ist eine schwierige Thematik. Ich bin da immer der Meinung, das geht, ich finde es so, wenn man als Privatperson im Internet, vor allem im Internet, nach jemandem sucht, der mich beraten kann im Bereich Sicherheit, geht es darum erstmal, wie ist sein Auftreten im Internet, wie kann ich den erreichen, hat er eine vernünftige E-Mail-Adresse, Telefonnummer, wer geht da ran, wenn ich da anrufe. Das sind so die ersten Anzeichen, wenn da eine Yahoo.com E-Mail-Adresse hinterlegt ist, ist das für mich schon so ein Zeichen von wenig professionell, vielleicht nur am Rande macht er das, der ist vielleicht irgendein Bäcker und macht noch Sicherheitsberatung. Ja, ja. Aber einfach, das sind so die ersten Anzeichen, wie ist das sozial oder so, das mediale Auftreten von dem, sind da Referenzen vorhanden, kennt man den, vielleicht hört man den ab und zu in einem Podcast oder kann ich seinen Namen mal eingeben in Google, was kommt da alles? Und wenn ich sehe, okay, da sind Podcasts vorhanden, der macht Fachartikel, der hat ein E-Book verfasst oder der macht Beratungen für große Unternehmen, sehe ich als Referenz auf seiner Webseite, ist das schon mal ein guter Einstieg, um so jemanden dann mal zu kontaktieren. Und ich bin immer der Meinung, eine Beratung oder ein Auftrag kann erst dann zu beginnen, wenn man sich persönlich kennengelernt hat. Also das macht für mich keinen Sinn, jemanden auch nur telefonisch zu beraten und dafür Geld zu verlangen, wenn ich den nie gesehen habe, die ganzen Fakten über diese Sicherheitsthematik von dieser Person gar nichts weiß. Ich finde es immer schwierig, es gibt viele, die Beratungen anbieten, da haben Sie vollkommen recht. Und gerade dieses Self-Defense-Training für Kinder, auch für Jugendliche oder Erwachsene, auch für Frauen, wie verhalte ich mich, wenn ich angegriffen werde? Ich bin da immer der Meinung, dass als Kind, als Frau ist man körperlich am meisten dem Gegenüber unterlegen. Da ist Schreien ist eine der effektivsten Waffen. Also wenn ich dem Gegenüber ins Gesicht schreie, mich aufmerksam mache, Passanten herbeirufe und, ist das ja viel effektiver, als wenn ich versuche, irgendeinen Armhebel anzusetzen, den ich vielleicht zweimal geübt habe. Das ist ja auch so eine Thematik, die ich in einem Kapitel kurz angeschnitten habe. Jeder Selbstverteidigungs-Crash-Kurs bringt mir eigentlich nur insofern weiter, wenn ich das regelmäßig trainiere. Auch als Frau kann man das. Oder ist unumstritten. Ich kenne doch einige Frauen, die was Selbstverteidigung angeht, sehr auf hohem Level mitspielen, auf jeden Fall. Aber wenn ich da nur einen Crashkurs ein-, zweimal abgehalten habe und dann der Meinung bin, ich kann jeden Täter oder Angreifer überwältigen, bin ich da leider auf dem Holzweg. Deswegen diese Verhaltensregeln, die ich jetzt im Buch aufgeführt habe, auf mich Aufmerksamkeit machen, die Straßenseite wechseln, mich irgendwo in Gebäude flüchten, das so öffentlich ist, ein Polizeirevier, eine Bank, eine Postfiliale und, sind aus meiner Sicht die besseren Verhaltensweisen als den Infight, also den Kontakt zum Gegenüber suchen. Also vor allem bei Kindern, wenn da ein erwachsener Mann kommt, immer halt schreien, auf sich aufmerksam machen und weglaufen. Das sind so meine Devisen. Ja. Genau. Aber die Antwort, bitte. Wie man den richtigen Berater findet, das kann ich Ihnen so genau nicht liefern. Es gibt nur einfach Anhaltspunkte, die man über Recherche im Internet finden kann. Ob jemand das beruflich tut oder nur nebenbei oder einfach nur als kleines Hobby. Genau.
Nee, das, was ich sagen wollte, auch wenn ich es jetzt trainiere, also längerfristig, es gibt immer einen, der es besser kann, also eine hundertprozentige Sicherheit bekomme ich dadurch trotzdem nicht.
Ja. Genau.
Gut, aber jetzt haben Sie ja dieses Buch geschrieben, das heißt, Sie haben sich ja mit dem Thema befasst, das heißt, die Hörer können sich auch an Sie wenden, wenn Sie da Fragen dazu hätten zu dem Thema.
Sehr gerne.
Ja, gut, also wir werden natürlich verlinken auf Ihre Adresse, ist ganz klar. Wo kriegen denn jetzt die Hörer dieses Buch, wenn es jemand interessiert?
Das Buch ist auf Amazon verfügbar und über Torino, also das heißt Weltbild, Hugendubel, thaliabücher.de, also Okay. Das ist fast auf jedem Online-Büchermarkt erhältlich, sage ich mal.
Genau. Okay, aber es ist ein E-Book, also als Print gibt es nicht.
Genau, es ist zurzeit noch ein E-Book. Es ist jetzt mein Plan, das noch mit weiteren Kapiteln dann irgendwann anzureichen und irgendwann ein Taschenbuch daraus zu produzieren.
Okay, genau. Alles klar. Ja, Walter, herzlichen Dank für diese Information und ich denke, das Buch macht wirklich Sinn, wer sich damit befassen möchte. Was kostet das Buch? Haben wir jetzt vergessen?
7,99.
Also ich denke, knapp 8 Euro sollte jedem seine eigene Sicherheit wert sein. Schaut es euch mal an. Und ja, Herr Walter, ansonsten herzlichen Dank für das Interview und gerne, wenn Sie wieder was Neues haben, melden Sie sich und dann machen wir wieder eine Podcast-Folge.
Sehr, sehr gerne. Ich bedanke mich. Vielen Dank.
Ade. Ja. Tschüss. Das war's vom Podcast für Schutz und Sicherheit, dem Podcast für die private Sicherheit. Mein Name ist Jörg Zitzmann und ich würde mich freuen, wenn dir die Folge gefallen hat, wenn du sie bei Facebook likest und mit deinen Freunden teilst. Und wie immer zum Schluss, wenn du nichts änderst, ändert sich nichts.